Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Unser Thema heute ist der Tierschutz, der Mensch in der Verantwortung über die Geschöpfe Gottes. Eingeladen haben wir für Sie den Veterinärdirektor, Tierarzt Dr. Werner Pilz. Tiere bereichern unser Leben, liebe Zuhörer. Denken wir nur an das Vogelgezwitscher, das uns in der Früh begrüßt, oder die kühle Hundeschnauze, die signalisiert, ich muss jetzt mal raus. Für viele Menschen sind Haustiere, ich denke da besonders an Katzen und Hunde, sind ja Quell der Freude und die mit ihrem Herrchen ja durch dick und dünn gehen. Tiere tragen zu unserer Ernährung bei. Fisch und Fleischspezialitäten sind vom Speiseplan nicht wegzudenken. Doch leider verderben uns Meldungen über Tierseuchen, nicht artgerechte Tierhaltung oder Überzüchtung manchmal den Appetit, lassen sogar manch einen zum Vegetarier werden. In früheren Zeiten waren Pferd, Ochs und Esel als Lastenträger, Transportmittel oder in der Landwirtschaft einfach nicht wegzudenken. Im Westen wurden sie abgelöst durch Maschinen, doch in vielen Ländern Afrika, Lateinamerikas und Asien sind Nutztiere immer noch fleißig im Einsatz. Nutz- und Lastentiere. Im ersten Buch Mose, in der Genesis, liebe Zuhörer, nachdem Gott den Menschen schuf, ist zu lesen: Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Wir sollen bzw. dürfen uns die Tiere unterwerfen, so steht es in der Heiligen Schrift. Tiere sind Geschöpfe Gottes und Gott liebt seine Geschöpfe. Wie können wir Menschen nun verantwortungsvoll mit allen Tieren umgehen? Dieser Frage gehen wir in der nächsten Stunde nach. Dürfen wir uns Tiere gerade aus fernen Ländern nach Hause holen? Wie sieht es aus mit dem täglichen Verzehr von Fleisch und das möglichst zu tiefpreisen? Was weiß ich über die Herkunft überhaupt meines Fischfilets, dem Hähnchen oder Schnitzel auf meinem Teller? Liebe Zuhörer, wir wollen Sie heute sensibilisieren für unsere Mitgeschöpfe, die Tiere. Gast ist der Amtstierarzt und bekennende Christ Dr. Werner Pilz. Er ist uns aus Kümmersbach bei Amberg, das liegt in der Oberpfalz, zugeschaltet. Hallo und grüß Gott, Herr Dr. Pilz.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Herr Dr. Pilz, Sie sind promovierter Tierarzt, Sie haben in München studiert und Sie waren auch schon in verschiedenen Praxen tätig, hatten also auch mit vielen Haustieren oder auch sogenannten Nutztieren zu tun. Und dann haben Sie nochmals eine Ausbildung gemacht zum Amtstierarzt. Und da kann ich mir vorstellen, fragen sich viele, was ist das, ein Amtstierarzt, was macht er?
Ja, ein Amtstierarzt muss die übergeordneten Tätigkeiten übernehmen, die den ganzen Landkreis betreffen oder auch eine kreisfreie Stadt, bei der Bekämpfung von Tierseuchen, besonders bei den größeren Tierseuchen, Maul- und Klauenseuche, Schweinepest, Geflügelpest, die sehr ansteckungsfähig sind und sehr viel Schaden anrichten. Da müssen wir gleich tätig werden und mit einem großen Aufgebot dagegen vorgehen, damit nichts Schlimmeres passiert. Wir haben dann auch noch bestimmte Bekämpfungsprogramme bei anzeigepflichtigen Tierseuchen. Und viele der anzeigepflichtigen Tierkrankheiten sind bei uns noch gar nicht da. Allerdings durch den globalen Handel und den Klimawandel ist jetzt schon ein Virus gekommen, das wir gar nicht gehabt haben, nämlich das Blauzungenvirus. Und wer weiß, wie das weitergeht durch diesen globalen Handel. Wir müssen uns auf jeden Fall schützen. Momentan müssen wir in diesem Bereich die Impfung organisieren und durchsetzen.
Da möchte ich jetzt gleich nochmal nachhaken. Sie haben vom Blauzungenvirus gesprochen. Es geht ja immer wieder, gehen ja Meldungen durch die Presse. Das ein oder andere erfährt man ja auch als Konsument. Was ist das für ein Virus? Nur damit wir das jetzt einfach einschätzen können, Herr Dr. Pilz.
Das Virus richtet nur bei Rindern, Schafen und Ziegen, also bei Wiederkäuen, auch bei Wildwiederkäuen einen Schaden an. Es kommt zu großen Verlusten, weil die Tiere dann krank werden, sie kriegen Fieber, die Milchleistung geht zurück, sie verwerfen ihr Kalb und sie werden dann auch nicht mehr trächtig und die Tiere mit dem großen Zuchtwert müssen aus dem Stall gebracht werden, eingeschläfert oder auch geschlachtet werden. Es ist ein Riesentierschutzproblem, wenn man jetzt diese Tiere sich selbst überlässt und nicht impft. Und es ist leider so, dass je weiter das Krankheitsgeschehen weg ist, umso mehr gibt es Landwirte, die die Impfung verweigern. Aber in Bereichen, wo die Krankheit aufgetreten ist, sind die Leute froh, dass geimpft wird.
Und es ist aber nichts zu befürchten, dass jetzt Tiere, die infiziert sind mit dem Blauzungenvirus doch auf meinem Teller landen?
Nein, da muss man keine Angst haben. Außerdem hat es überhaupt keine Beziehung, dieses Virus, zum Menschen. Das sind nur die allerwenigsten. Selbst beim Geflügelpestvirus, wenn das erhitzt wird, das Fleisch, dann kann man das auch essen. Das ist kein Problem.
Das war jetzt so ein Punkt Ihrer Tätigkeit als Amtstierarzt, nämlich die Tierseuchenbekämpfung. Aber das ist ja nicht alles.
Ja, es ist ein weiterer Pfeiler sehr wichtig geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man schon fast sagen. Und das ist nach dem EU-Lebensmittelhygienerecht, ist der Tierarzt der Fachmann schlechthin in allen Fragen der Lebensmittelhygiene. Und dem wird auch an den Universitäten und der Ausbildung schon Rechnung getragen. Es ist mittlerweile so, dass das Interesse des Bürgers an Lebensmittelsicherheit genauso groß ist wie an innerer Sicherheit. Und dem versucht man Rechnung zu tragen, indem der Fachmann eben der Tierarzt ist. Momentan sind wir mit den EU-Zulassungen der Metzgereien mit der Zulassungspflicht sehr beschäftigt, weil die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein muss, weil die Metzger sonst nicht mehr schlachten dürfen. Ja, wir haben noch einen weiteren Bereich. Das ist die routinemäßige Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln. Die findet im Regel im Rahmen anderer Fachrechtskontrollen statt. Und eben diese vierte Säule ist dieser Bereich Tierschutz. Da ist das Veterinäramt die Anlaufstelle, wenn es um rechtliche Durchsetzung von Tierschutzvergehen geht. Und die Menschen, die es nicht selber in nachbarschaftliche Hilfe und auch die Tierschutzvereine, die auch sehr viel machen, nicht regeln können.
Also Sie sind auch bei der Behörde tätig, wenn ich merke, in meiner Nachbarschaft läuft etwas schief in der Tierhaltung, dass ich mich an Sie wende. Gilt das auch für Kleintiere?
Ja, das gilt für alle. Also wirklich alle Tiere. Mir ist es jetzt erst wieder richtig bewusst geworden. Einem Amtstierarzt ist in übergeordneter Weise das Wohl aller Tiere eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt, für die er zuständig ist, anvertraut. In Bezug auf den Gesundheitszustand, die Haltung, Ernährung, Pflege, den Umgang beim Transport, beim Sport, bei der Schlachtung. Also wir haben da eine universelle Aufgabe, eine große Verantwortung.
Auch beim Sport?
Auch beim Sport. Also Pferdesport zum Beispiel.
Mhm. Wie sieht es denn aus mit Züchtungen? Weil es hat nachgelassen, dass die Frau von heute nach einem Pelzmantel greift. Es gibt ein gewisses Bewusstsein, was auch gerade das Tragen von Pelzen betrifft. Und unsere Temperaturen, die lassen es auch zu, dass wir uns in Wolle oder in sonstigen Materialien einkleiden. Wie sind denn da so gerade in Bezug auf Tiere, auf diese Tiere mit Schmuckpelzen. Wie sieht es da aus?
Ja, ich empfinde das auch so und beobachte das so, dass das Bewusstsein sich verändert hat. Es ist nicht mehr ganz so wichtig. Allerdings haben wir immer noch das Problem, dass die Robbenbabys getötet werden. Wir haben auch bei uns eine Pelztierzucht gehabt, die ist mittlerweile auch abgeschafft worden. Gut, aus altersbedingten Gründen, aber die Tierschutzorganisationen waren da sehr penetrant, für meinen Begriff etwas zu penetrant. Ich meine, wir sollten unser Augenmerk auf andere Dinge richten. Nicht so sehr auf das Äußere, sondern einfach mehr auf das Innere. Und ich denke, dass wir schon auf dem Weg sind, dass die Dinge nicht mehr so ganz eine große Rolle spielen. Und in Bezug auf besondere Züchtungen muss der Gesetzgeber ganz strikt und hart vorgehen. Bloß wir sind in Europa oder in Deutschland nicht auf einer Insel. Woanders in Amerika oder auch in anderen Ländern gelten ganz andere Gesetze, ganz andere Vorlieben. Ist der Tierschutz bei weitem nicht so streng. Deshalb kann es immer auch sein, dass bestimmte Züchtungen von außen auch wieder nach Deutschland reinkommen. Wobei das Tierschutzgesetz ein Einfuhrverbot für bestimmte Tierarten auch vorsieht.
In der Vorstellung habe ich schon erwähnt, dass Sie als Veterinärdirektor natürlich ein ganz normaler Tierarzt sozusagen sind, ja? Liegt denn der Beruf des Tierarztes und insbesondere für den Tierschutz, liegt da eine besondere Berufung vor? Würden Sie sagen, Sie sind berufen dazu, Herr Dr. Pilz?
Absolut. Ein Tierarzt ist absolut dazu berufen, darüber zu wachen, dass es den Tieren gut geht und denen es nicht gut geht, zu helfen, dass es wieder besser wird. Da zielt ja auch unsere Ausbildung darauf hin, dass wir Tieren helfen können, wenn sie krank sind. Und deshalb haben wir eine besondere Verantwortung für das Wohl der Tiere. Und in dem Eid des Hippokrates, der zu unserer Zeit, als ich studierte, noch abgelegt wurde, ist als eine der wichtigsten Formulierungen der ärztlichen Ethik die Verpflichtung enthalten, alle ärztliche und tierärztliche Kunst nur zum Wohl des Kranken anzuwenden. Es gibt jetzt auch diesen Codex Veterinarius, in dem festgelegt ist, was über das Gesetz hinaus standesunwürdig angesehen wird und zu beachten ist. Also der Tierarzt ist der berufene Schützer und steht in dieser ethischen Verantwortung für das Wohl der Tiere, sowohl jetzt bei der Behandlung des Einzeltieres als auch bei übergeordneten Dingen, wie zum Beispiel eben Tierschutz allgemein oder Tiersäurenbekämpfung oder auch dem Umgang beim Schlachten, dass die Tiere in einer Art, in einer richtigen Methode getötet werden.
Und gibt es auch eine rechtliche Grundlage? Natürlich, das Tierschutzgesetz.
Es gibt das Tierschutzgesetz. Ein Gesetz ist immer ein Oberbegriff. Im Tierschutzgesetz selber sind aber auch schon sehr viele Details geregelt. Der Staat hat nach dem Gesetz dann Verordnungen festgelegt und da gibt es für Hunde, für Kälber, Schweine, Geflügel, Pelztiere gibt es schon Spezialverordnungen. Aber es ist nicht alles in Verordnungen geregelt, deswegen haben wir in Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes einen Generalparagraph, den wir für alle Haltung anwenden können, wenn Tiere nicht artgerecht gehalten werden, und haben dazu Gutachten, die auch im Internet über TVT einzusehen sind, die uns helfen, das richtig zu beurteilen, weil es gibt ja so viele verschiedene Tierarten, die wir beurteilen müssen.
Sie bringen mich jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen, Herr Dr. Pilz, noch auf eine Frage der ganz anderen Art, wenn wir heute darüber sprechen, der Mensch in der Verantwortung für die Geschöpfe. Doping, das ist ein Begriff, der die Schlagzeilen der Nachrichten füllt, Doping bei Sportlern, aber auch aus Tieren wird ja immer wieder versucht, auch das Größtmögliche herauszuholen. Stimmt das so?
Ja, es ist eigentlich, nicht eigentlich, es ist ein Frevel an der Natur, wenn man so etwas macht, aber beim Hochleistungspferdesport wurde das schon öfter festgestellt und das müssen wir mit allen Methoden bekämpfen. Man muss ein Tier, wir dürfen Tiere schon haben, dass wir mit ihnen Sport treiben, dass wir auch, was das Schöne an ihnen empfinden, auch im Sport. Aber jedes Tier, genauso wie das Kind, hat eine bestimmte Leistungsgrenze. Und wenn dieses Tier diese Leistung nicht erbringen kann, mit natürlichen Methoden, mit natürlichen Trainingsmethoden, dann ist es für diese Sportart nicht geeignet oder für diese starke Leistung nicht geeignet. Wir Tierärzte haben einige Statements abgegeben, auch die Tierärzteschaft im Allgemeinen, und da ist unter anderem festgelegt, dass solche Methoden, Trainingsmethoden und Doping streng abzulehnen und ganz streng zu bestrafen sind.
Ja, wie schätzen Sie als Christ und Tierarzt die Haltung von Tieren, also hier bei uns in Deutschland ein oder im Westen, im deutschsprachigen Bereich? Und wir wollen immer gerne vom Positiven hören. Gibt es denn positive Entwicklungen im Sinne des Tierschutzes?
Ja, ich sehe in den letzten Jahren bei uns in unserem Veterinäramt einen sehr starken Rückgang an Tierschutzbeschwerden, besonders in Nutztierhaltungen. Da haben die Tierschutzverbände und die sehr starke Tierschutzlobby bei uns einen großen Beitrag geleistet, auch in der EU, dass da Gesetze gemacht wurden, die sehr, sehr viel reglementiert haben. Wir können zum Beispiel jetzt im Rinderstall als Beispiel, ist früher, die waren früher viel zu klein, es war die Luft zu dicht und die fehlende Luftzirkulation hat direkt hausgemachte Krankheiten produziert. Heute sind die Ställe so luftig und groß, dass es den Menschen im Winter tatsächlich selber zu kalt ist, aber die Rinder fühlen sich wohl und so soll es dann auch sein. Bei Schweinen ist die Gruppenhaltung eingeführt worden von Sauen, die Anbindehaltung abgeschafft. Pferden haben wir zumindest die Ständerhaltung abgeschafft. Hühner und Pelztiere dürfen nicht mehr in Käfigen gehalten werden. Es ist mittlerweile sogar so, dass die Gewerbetreibenden gemerkt haben, dass die wirtschaftlichen Interessen mittlerweile mit dem Tierschutz parallel verlaufen. Die Handlungstreibenden haben erkannt, dass mit der Verbesserung des Tierschutzes eine Gewinnoptimierung entsteht. Und das Beispiel ist die Installation von Berieselungsanlagen für Schweine in den Schlachthöfen, die nachweislich die Fleischqualität verbessern. Es ist also wirklich bei uns in Deutschland sehr viel geschehen, auch die Tierschutztransportverordnung, die Tierschutzschlachtverordnung, die Tierschutztransportverordnung, auf die können wir vielleicht später noch eingehen, die ist ja europaweit gültig. Wir fertigen ja auch sehr viele Nutztiertransporte ab und sie sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben allerdings jetzt ganz andere Probleme, die wir nicht gedacht haben, dass sowas kommt, und die liegen einfach in der Vermarktung. Es will hier keiner die Massentierhaltung haben, aber gekauft wird nach dem Prinzip, es muss ganz billig sein. Bei uns werden nur 10% vom Einkommen für Ernährung ausgegeben, in Frankreich sind es 30%. Und dann kann man nicht so viel verlangen, weil der Landwirt ist gerade dazu gezwungen, viel zu produzieren, um die niedrige Gewinnspanne auszugleichen. Es wäre also im Bereich des Tierschutzes, ist mir sogar ein Herzensanliegen, das sagen zu dürfen, wenn der Verbraucher bereit wäre, mehr auszugeben für das Lebensmittel, dann müsste man von den Nutztieren nicht so viel Leistung abbringen. Und die Tiere könnten etwas gelockerter ihr Dasein fristen. Auch bei der Milch haben wir ein großes Problem momentan. Das ist aber nicht der Verbraucher, derjenige, der dafür verantwortlich ist, sondern der Markt selber. Es ist noch zu viel Milch am Markt und es ist eine skrupellose Preispolitik dieser großen Lebensmittelkonzerne. Bei 25% müssen viele Bauern aufhören. Mhm. Und das tut mir im Herzen auch weh, weil das deckt nur die Produktionskosten. Tendenz ist weiter fallend. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die müsste momentan gar nicht sein, weil jeder bereit wäre, den normalen Preis für Milch zu zahlen. Aber es wird ausgequetscht bis zum Schluss. Mhm. Und wenn dann die Bauern immer mehr aufhören, dann ist keiner mehr da. Und dann sind auch keine Tiere mehr da. Also wir müssen mit Vehemenz uns dafür einsetzen, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe erhalten werden. Da ist so viel Herzblut dran und so viel Individualismus auch und so viel Liebe. Und diese Tendenz, dass große Konsortien kommen, abschöpfen und dann Insolvenz anmelden und dann das alleine lassen, das ganze System hier. Wir haben das hier in Amberg auch gehabt bei einem Betrieb. Mhm. Das darf sich nicht durchsetzen. Und da sind wir als Verbraucher auch gefordert, indem wir von unserem Denken wegkommen, vom Billigdenken wegkommen, hin, dass wir einfach bereit sind, mehr für die Sachen auszugeben und auch lokal einzukaufen.
Wie könnte das jetzt ganz praktisch für mich als Verbraucher aussehen?
Ja, es ist schon sehr viel geholfen, wenn wir unsere kleinen handwerklichen Betriebe unterstützen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise beim Metzger einkaufen, bei dem lokalen Metzger. Denn ich habe bei unseren Metzgerzulassungen festgestellt, weil wir da auch immer wieder probieren, was da für eine Qualität da ist, was eine Frische da ist, für eine Vielfalt da ist. All dies können wir nur haben, wenn wir auch da einkaufen. Und das kostet vielleicht ein bisschen mehr wie am Supermarkt, aber es kann sich jeder leisten. Dann das nächste wäre, dass man einfach das Denken, das wir hier haben in unserer zivilisierten Europa, dass alles, was außen ist, so diese Statussymbole, dass man von innen ein bisschen wegkommt, dass man wieder hinkommt zu dem, was innen wichtig ist, auch geistig gesehen, dass man gute Nahrung aufnimmt, dass man schaut, was man kauft, das Gute, das Lokale, das ist meistens frisch und ist meistens von guter Qualität. Auch in meine Weltladen kaufe ich sehr gerne ein.
Mhm, und, etwas, was ein Begriff, der in diesem Zusammenhang ja sehr oft fällt, das ist auch Bio. Wie ist denn, wenn wir gerade über die Verantwortung des Menschen für die Geschöpfe Gottes, also über Tiere sprechen, inwiefern, wie tun Sie da Bioprodukte auch einordnen als Tierarzt, als bekennender Christ?
Ja, die Tendenz, oder dass wir Produkte erzeugen in einer extensiven Form und auch mit wenig Kunstdünger, das ist auf jeden Fall begrüßenswert und finde ich auch sehr, sehr schön. Bloß der Verbraucher müsste das dann auch bereit sein, das zu zahlen. Und wenn nur 2 oder 5% bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dann wird es sich nicht durchsetzen. Das nächste ist die Tatsache, dass wir ja pro Jahr 80 Millionen mehr Menschen auf der Welt haben und die müssen ja ernährt werden. Ich persönlich befürchte, dass wir ohne Massentierhaltung das gar nicht schaffen werden. Das sind ja in 10 Jahren ist das 1 Milliarde mehr Menschen in 12 Jahren. Deshalb, wenn sich das durchsetzt bei uns, wenn wir das machen können, wer sich das leisten kann, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Für mich ist aufgrund meiner jetzigen Erfahrung entscheidend, dass wir lebendige Nahrung zu uns nehmen. Das heißt, nicht nur das Konservierte und sondern das Frische ein. Dass wir immer auch basische Stoffe zu uns nehmen, Blattsalate, dass wir uns ausgewogen ernähren. Mhm. Und wenn es dann noch von einem Biobetrieb ist, umso besser. Aber es ist für mich nicht entscheidend.
Mhm. Nun gibt es sehr viele Großbetriebe, gerade in der Herstellung von Fleisch und tierischen Produkten. Wir sind irgendwie weggekommen einfach von den Kleinbauernbetrieben. Wenn wir heute über die Verantwortung sprechen, die wir Menschen haben für die Schöpfung, jeder Einzelne von uns, gehört dazu auch vielleicht, dass wir doch wieder auch zurückgehen, schauen, ob es einen Weg gibt zu Kleinbetrieben, oder ist das illusorisch?
Ja, das halte ich mittlerweile für illusorisch, weil mittlerweile ein Landwirt, der 25 Rinder oder Kühe hat, das nur noch im Nebenerwerbsbetrieb machen kann. Das heißt, wir haben vor 20 Jahren schon einen Milchpreis gehabt von 80 Pfennig, also 40 Cent. Da war alles andere billiger. Jetzt sind wir bei 25 Cent. Normalerweise müsste die Milch jetzt das Doppelte kosten, damit der Landwirt einigermaßen normal produzieren kann. Viele leben bloß noch von der Substanz. Sie tun nicht mehr neu investieren, dann ist das ähnlich schon vorprogrammiert. Da müsste sich ganz gewaltig was ändern. Aber diese großen Strukturen, die den Preis machen, es sind ja immer weniger, immer ganz wenige nur. Nur so eine kleine Gruppe, die den Preis macht. Und dann ist das nächste Problem noch, dass wir ein Überangebot da haben. Ich befürchte, dass das sehr schwierig wird, dass der Preis dahin geht, europaweit, dass die Landwirte mit ganz wenig Tieren auskommen können.
Mhm. Gut, jetzt haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, über die Nutztierhaltung, gerade über die Tiere, die bei uns irgendwann mal auf dem Tisch landen, die Produkte auch. Wir müssen uns, denke ich, auch darüber unterhalten, Herr Dr. Pilz, wie unsere Einstellung auch gerade als Christen zu der Tötung von Tieren ist. Wie ist denn Ihre Einstellung dazu als Tierarzt, der ja eigentlich für den Erhalt des Lebens zuständig ist?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist manchmal bei uns, gerade bei uns Amtsärzten in der Seuchenbekämpfung angesagt, dass wir Tiere töten müssen, um andere am Leben zu erhalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Seuchenfall haben, einen Geflügelpestfall, dann muss der gesamte Bestand getötet werden, weil die Ausbreitungstendenz so groß ist. Dann töten wir den gesamten Bestand, wobei die Tiere ohnehin sterben würden, weil das Geflügelpestvirus tödlich ist für das Geflügel. Deswegen töten wir die Tiere, um alles Umliegende und ganze Landstriche vor Schaden zu bewahren. Also hat dieses Töten dann einen Sinn. Und vor einigen Jahren noch hat die EU eine strikte Nicht-Impfpolitik ausgegeben. Das hat dazu geführt, dass dann bei einem solchen Fall nur getötet wurde, und zwar in einem großen Stil, um ja das Virus, damit das Virus nicht weiter sich verbreiten kann. Das war für uns Tierärzte ein Frevel an der Natur. Das hat wirtschaftliche Gründe gehabt, weil manche Länder kein geimpftes Fleisch kaufen wollten. Und dann ist diese jetzt ist die EU hat die Strategie geändert. Jetzt kann man Impfstoffe entwickeln. Deswegen sind wir also froh, dass wir jetzt diesen Blauzungenimpfstoff haben. Aber grundsätzlich als Christ und auch als Tierarzt sehe ich verschiedene Motivationen, Tiere zu töten. Für die Ernährung beim Schlachten haben wir durchaus, finde ich, das Recht, auch biblisch begründet, dass wir Tiere töten zu unserer Ernährung. Das steht im Buch Genesis, Levitikus, Deuteronomium, dass uns Tiere gegeben werden, dass wir sie essen dürfen. Und es ernähren sich ja auch viele Lebewesen von anderen Lebewesen, also vom Fleisch anderer Lebewesen, die ganzen Raubtiere, die Fleischfresser. Warum sollten wir dann als Mensch nicht Tiere essen, zumal wir ja alles Fresser sind, sagt man so.
Mhm. Na gut, ein Argument wäre, dass wir einfach höher entwickelt sind und dass wir nach Alternativen suchen können.
Ich muss sagen, ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man körperlich schwer arbeiten muss, und das mussten ja die meisten Menschen bis weit ins letzte Jahrhundert hinein bei uns tun, dass man da Eiweiß braucht, weil der Muskel sonst sich nicht aufbauen kann. Und mit Soja werden wir den Eiweißbedarf der ganzen Welt nicht decken können. Ich meine, es ist physiologisch ganz normal, dass wir Fleisch zu uns nehmen, wobei jetzt unsere Tätigkeiten, die ja weniger körperliche, die meisten weniger körperliche Arbeit machen, dass wir da auch nicht die große Menge Fleisch mehr brauchen.
Genau, das könnte für den einen oder anderen eine Frage sein, wie hoch ist mein Fleisch- und mein Wurstkonsum und braucht mein Körper das wirklich oder ist es mehr oder weniger eine Angewohnheit?
Die Qualität des Fleisches. Man kann ja Fleisch seltener mal essen, aber dafür ein gutes Stück, vielleicht auch ein bisschen den Wurstkonsum nicht so ein bisschen zu reduzieren, aber dafür halt ab und zu mal einen schönen Schweinebraten oder ein schönes Steak essen. Da kann man auch viel machen, das dem Körper einfach gut tut dann. Für mich ist dabei entscheidend die Ethik des Schlachtens als Tierarzt. Das Schlachten eines Tieres ist für mich dann immer in Ordnung, wenn es im Einklang mit dem Willen des Schöpfers geschieht. Und das ist ja durch unsere Ernährungsbedürfnisse gegeben. Aber die Art muss so sein, dass die Tiere möglichst wenig darunter leiden. Und deshalb haben wir bei uns die Pflicht zur vorherigen Betäubung im Tierschutzgesetz. Und in der Tierschutzschlachtverordnung ist die Form des Betäubens genau festgelegt. Wir lehnen auch ganz rigoros ab, dieses betäubungslose Schächten und verwehren uns auch dagegen, denn es ist nicht tierschutzgerecht nach unserer Auffassung und nach muslimischem Denken muss das Tier ja nur unversehrt sein und das ist ja bei der Kopfbetäubung durchaus gegeben. Bei Wildtieren ist im Übrigen ein sehr strenges Jagdgesetz, das das Töten regelt. Und wir bemühen uns, dass wir das auch ganz streng überwachen, dass wir dass dieses Schlachten auch ordnungsgemäß vor sich geht, indem wir die Betäubungsgeräte, diese Stromgeräte überprüfen bei den Metzgern und auch am Schlachthof bei der Schlachtung immer wieder dabei sind und zuschauen.
Was wir jetzt ganz oft bei Ihnen heraushören, Herr Dr. Pilz, dass Sie als Veterinärdirektor im Veterinäramt, Landratsamt Amberg-Sulzbach und auch Sie zusammen mit Ihren Kollegen auf die Tiere achten, dass Sie sich auch als Hüter der Tiere sehen, aber als Hüter der Tiere sehen sich auch Tierschutzverbände. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus?
Ja, Frau Bühler, das ist eine etwas heikle Frage. Ich bin froh über die Aktivitäten unseres Tierschutzvereins und auch von Tierschutzverbänden, weil sie durch diese Aktivitäten sehr viel schon in Bewegung gebracht haben. Bloß wenn größere Organisationen bei uns auftreten, dann geschieht das oft in einer sehr militanten, aggressiven und ideologischen Art, die nicht akzeptabel ist. Wir haben das selber erlebt, als diese Pelztierfarm geschlossen wurde vor einigen Jahren, wie dann die Leute im Internet aufgerufen wurden, anzurufen und Psychoterror auszuüben auf die Betreiber und wie auch wir dann immer wieder bedrängt wurden, aber zu dem Zeitpunkt war kein Gesetz da, dass Pelztiere in Gehegen gehalten werden. Deshalb konnten wir es nicht durchsetzen. Zufällig hat der Betrieb dann aufgehört, kurz bevor dieses Gesetz dann erlassen wurde, diese Verordnung der Gehegehaltung. Also die Art, wie man damit umgeht, dieses Militante, das lehne ich kategorisch ab. Die Inhalte, die sind auf jeden Fall, viele der Inhalte würde ich übernehmen, wie zum Beispiel eben, dass man gegen diese Stierkämpfe vorgeht, gegen das Stopfen, das Gänsestopfen um diese Fettleber. Das finde ich ganz was Widerliches, dass sowas überhaupt noch gemacht wird. Aber innerhalb der EU ist es dann doch wieder zwei Ländern erlaubt. Und eben auch dieses Robbentöten und viele verschiedene Schaukämpfe zur Belustigung der Menschen, Hahnenkämpfe, wo Tiere sich dann verletzen oder töten, das sind Dinge, die finde ich zutiefst ablehnenswürdig.
Etwas, wofür sich Tierschutzverbände auch in besonderem Maße eingesetzt haben, das sind gerade Tiertransporte. Wie ist die Lage bei Tiertransporten im Moment?
Ja, hier hat sich die Lage sehr positiv entwickelt. Zunächst ist mir immer wieder aufgefallen, dass im Fernsehen, das war auch bei BSE so, immer wieder die gleichen Bilder, das skandalträchtige Bilder, die eine bestimmte Medienwirksamkeit gebracht haben, gezeigt wurden und deshalb eine einseitige Darstellung stattgefunden hat. Natürlich waren bestimmte Schlachttiertransporte völlig undiskutabel und es war völlig richtig, dass da was gemacht wurde. Insgesamt gesehen, ich habe es ja schon gesagt, diese vielen Nutztiertransporte, wir haben eine Rindersammelstelle, wir haben Pferdehändler, wir haben schon hunderte von Schweine- und Schafexporten abgefertigt. Da sind ganz strenge Regeln jetzt mittlerweile und die sind auch in einem tierschutzkonform und kann mit gutem Gewissen sozusagen können wir unseren Segen draufgeben. Und das liegt daran, dass wir mittlerweile eine EU-Verordnung haben, die sehr streng ist und für alle Länder gilt und diese Transporte ganz streng regelt. Es darf über 65 Kilometer nur noch durch eine sachkundige Person der Transport durchgeführt werden. Es muss das zugelassen werden. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen Kurz- und Langstreckentransporten. Bei Langstreckentransporten muss sogar ein Navigationssystem dabei sein, damit man den orten kann, den Fahrer. Und der Platzbedarf, je Tier ist genau reglementiert, die Tränkung, Einstreu, Beschaffenheit der Laderampen. Es ist dadurch schon wirklich viel passiert. Und wir müssen jetzt nur schauen, dass wir jetzt in der Kontrolle nicht nachlässig werden. Weil es muss immer ein bisschen ein Druck da sein. Es ist immer das Gleiche, das ist in der Kindererziehung das Gleiche. Es muss immer einer da sein, der ein bisschen da aufpasst, dass alles in Ordnung geht. Und dann, das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir den Zustand, den guten Zustand jetzt beibehalten und wo es noch ein bisschen schwächelt, dass wir da noch ein bisschen nachhelfen.
Genau, und was da noch zu tun ist, wo Verbesserungsbedarf im Sinne unserer Fürsorgepflicht gerade auch als Christen besteht, darüber sprechen wir jetzt gleich nach der Pause, Herr Dr. Pilz. Hier bei Radio Horeb geht es gleich weiter nach der Musik mit der Lebenshilfe, das Thema Tierschutz. Willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen heißen möchte ich auch unsere Hörer, die sich zu Wort melden möchten aus Niedersachsen. Aus der Gegend von Hannover hat uns Herr Reuter erreicht. Grüß Sie Gott, Herr Reuter.
Hallo, guten Morgen, Frau Böhler. Herr Dr. Pilz, guten Morgen. Ich habe Ihre Sendung gehört und also Ihre Auffassung zu dem Ding, was mir eigentlich nicht klar ist, bei Ihnen, was das auch nicht rauskam. Es ist ja jetzt gerade eine Studie veröffentlicht worden. Und da geht es ja gerade um die starke Verbreitung durch Krebs mit rotem Fleisch, also Rind, Schwein und Schaf. Dazu haben Sie jetzt nichts gesagt. Ich sage es jetzt einfach mal, Sie können es ja dann anschließend vielleicht beantworten.
Vielleicht müssten wir da nachhaken. Was heißt Krebs? Sind die Tiere mit Krebs erkrankt oder ist das Verzehr des Fleisches krebsfördernd?
Krebsfördernd, dass das rote Fleisch also krebsfördernd
ja,
ist.
Weil da würde ich jetzt
also bei Frauen, also diesen Brustkrebs besonders hervorgerufen hat. Und da müsste er ja, diese Studie müsste er ja auch vorliegen haben. Und darüber muss man sich ja beschäftigen. Und ich muss sagen, ich habe also durch Bekannte, die auch, also gerade Krebs, und ich habe es gesehen in den Kliniken, so dass man sich ja darüber Gedanken machen muss, woher kommt also diese Verbreitung, diese starke Verbreitung.
Also jetzt haben wir mehr auch mit einer Gesundheitsfrage zu tun, die eher das Wohl des Menschen auch betrifft, wenn er im übermäßigen Maße auch Fleisch verzehrt. Herr Dr. Pilz,
ja,
möchten Sie...
Es geht schon um 80 Gramm, glaube ich. Also 80 Gramm Fleisch am Tag würde das also schon hervorrufen.
Herr Dr. Pilz, vielleicht, dass Sie auf diese ersten Einwand schon mal antworten.
Herr Reuter, ich kenne leider diese Studie nicht. Es ist immer schwierig, wenn ich über was sprechen soll, das ich nicht vor mir liegen habe. Also steht da drinnen, dass da zu viel Fleisch essen Krebs verursacht.
Ja, richtig.
Gut, das müsste man... Solche Studien sind oft in einer gewissen Weise motiviert. Da müsste man auch wissen, wer das gemacht hat. Und ist schwierig, jetzt darauf zu antworten, ehrlich.
Liegt denn, wenn solche Studien vorliegen, das würde mich jetzt als Laie interessieren, würde so etwas auch im Verantwortungsbereich von Ihnen als Veterinärdirektor liegen, dass Sie sich dann dafür einsetzen, dass weniger Fleisch produziert werden würde und auch, dass auch Kampagnen gestartet werden, wo es gezielt darum geht, dass Menschen weniger Fleisch verzehren? Oder gehört das denn nicht eher in Richtung Ihrer Kollegen, die nicht in der Veterinärmedizin tätig sind, sondern in der Humanmedizin?
Ja, wir, es mischt sich manchmal. Ich meine, in diesem Fall könnte man sicher 10 Gegengutachten bringen, die beweisen, dass das Fleisch sehr wichtig ist für unsere Ernährung. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte, dass zu viel bei allem nicht gut ist. Mhm. Und von daher, ich kenne es ja leider nicht, die Studie, aber vielleicht ist dort auch der wahre Kern daran, dass dass einfach die Menge das Entscheidende ist.
Mhm. Aber ich werde es als Tipp nehmen in einer Gesundheitssendung, dass wir besonders nochmal auf den Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren eingehen. Herr Reuter,
dann
haben Sie noch eine Frage?
Und zwar der CO2-Ausstoß. Sie haben ja ein bisschen also in Richtung Massentierhaltung gesprochen. Da könnte ich da so die Meinung nicht teilen. Und zwar, es geht ja darum, also Politiker und so weiter reden also von CO2-Ausstoß. Und dieser CO2-Ausstoß kommt ja gerade durch, zum Beispiel durch die Rinder. Und wir müssen ja eigentlich im Grunde genommen viel weniger Fleisch essen, damit wir unsere Erde gesund erhalten. Und dazu habe ich jetzt auch von Ihnen nichts gehört. Es geht auch dazu nochmal der Wasserverbrauch. Wenn ich jetzt heute, wenn ich es richtig mache, also 1 Kilo Pflanzen, da brauche ich 2000 Liter Wasser für. Wenn ich 1 Kilo Fleisch, da brauche ich 10.000 Liter Wasser für. Und dazu habe ich jetzt auch von Ihnen nichts gehört.
Mhm. Ja, Herr Reuter, in der kurzen Zeit kann man ja wirklich nicht alles ansprechen. Ich sehe da auch Tendenzen, dass da die Landwirtschaft in einer gewissen Weise auch verunglimpft werden soll, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Kohlendioxidausstoß von den Kohlekraftwerken und von den Autos in einem wesentlich ganz anderen Ausmaß höher ist als jetzt von den Rindern. Wir Menschen atmen ja genauso. Die Methanbelastung natürlich ist auch da. Aber jetzt da davon auszugehen, dass wir unsere Klimakatastrophe durch weniger Rinderhaltung verbessern könnten, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Da ist auch eine Studie da. Und da ist der Anteil jetzt des Autoverkehrs sehr gering zu dem, also was der Methanausstoß bei den Rindern ausmacht. Und ich denke einfach mal, wir haben ja zum Beispiel hier als Industrieland in der Bundesrepublik, müssen ja die Menschen, also die gerade die auch in ländlichen Gebieten wohnen, die müssen ja mobil sein. So. Und die Politiker, die reden also gerade so, wie sie es brauchen. Aber wenn ich heute, ob als Mutter mit 2 Kindern oder als Vater, wie auch immer, ich muss eine Familie ernähren, dann muss ich auch zu meinem Arbeitsplatz kommen. Und da stimmt es also nicht, dass man also den Autofahrer praktisch ja immer nur zur Kasse betet. Und da ist dieser Bereich viel größer als der laufende Autoverkehr. Und darauf wollte ich nochmal ansprechen.
Also kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich bin mittlerweile so, dass ich mir jede Studie ganz genau anschaue, weil da oft, wie schon gesagt, bestimmte Motive dahinter stecken und dann, ob das wirklich alles so stimmt. Aber wir dürfen jetzt nicht durch solche Studien unsere Landwirtschaft in Misskredit bringen. Tatsache ist, dass Ernährungsbedürfnisse da sind und gestillt werden müssen. Und dafür brauchen wir auch die Landwirtschaft. Solange wir diese Art des Fleischkonsums haben, Angebot und Nachfrage, wird das auch so weitergehen. Ich glaube nicht, worauf wollen Sie jetzt raus mit dieser Aussage?
Gut, aber es geht ja darum, dass man es anspricht und dass man das Bewusstsein fördert. Und ich denke auch die Hörer, die es jetzt hören, dass man sich darum mal bekümmert.
Vor allen Dingen auch bekümmert, wo kommt mein Fleisch her, welche Transporte legt es zurück und muss die Höhe des Fleischkonsumes und des Wurstkonsumes wirklich in der Höhe sein.
Genau, da habe ich noch eine
noch
Frage.
Ein Punkt, weil wir haben noch weitere Hörer, Herr Reuter.
Geht ganz schnell. Mhm. Und zwar geht es noch darum, was mir eigentlich wichtig ist als Christ. Es gibt ja auch viele Menschen, ich hatte zum Beispiel bei einem Meeting, jetzt ist da erstmal bewusst geworden, auch Leute, die dem christlichen Glauben und ich habe da kein Fleisch gegessen und so, warum essen wir kein Fleisch und so und so. Und dann hat die Dame zum Beispiel gesagt, ja, Tiere haben keine Seele. Und ich denke einfach, in den Kirchen wird ja gerade dieser dieser Schutz der Tiere oder beziehungsweise die Gedanken, dass man also Tiere auch gut behandeln müssen, dass es Mitgeschöpfe sind und nicht irgendwelche Gebrauchsgegenstände, dass man das eben einfach nicht genügend hervorbringt und dass also vielleicht der Dr. Pilz nochmal ein Wort dazu sagt, haben Tiere eine Seele oder sind das irgendwelche Dinge nur, die man als Gebrauchsgegenstände da vorführt? Das wären also meine drei Punkte jetzt.
Ja, da hätte ich, Herr Reuter, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich habe da ja die Bibel durchgelesen und alles auf Tiere ausgewertet. Es ist so, dass Tiere natürlich eine Seele haben. Es ist so, dass wir als, ich sehe das auch biblisch, ist das auch belegt, dass wir Menschen die Vernunft noch dazu gekriegt haben, dass wir eine viel größere Verantwortung noch gekriegt haben, weil wir als Heger und Pfleger der Tiere sein sollen. Und wir müssen auf die Tiere aufpassen. Wir sollen nicht denken, dass Tier Sache ist. Im Grundgesetz ist ja übrigens auch das Tier schon Mitgeschöpf. Da ist ja auch schon viel passiert. Also wir sind die Sachverwalter der Schöpfung und sind die Hirten der Schöpfung. Aber, wie ich vorher schon gesagt habe, die Tiere sind uns durch Gott auch zur Ernährung gegeben. Und es war ja in der Apostelgeschichte diese Vision, die Petrus gehabt hat, wo dann Gott gesagt hat, nimm halt das, das ist rein, iss es, schlachte es, iss es. Wir brauchen da uns kein schlechtes Gewissen machen. Allerdings bin ich auch Ihrer Meinung. Überlegen wir mal, was brauchen, ob wir wirklich noch, welche Menge brauchen wir für die Tätigkeit, die wir durchführen. Wenn einer schwer arbeitet, braucht er mit Sicherheit einige Menge Fleisch. Aber wir in der sitzenden Tätigkeit, wie ich zum Beispiel, brauchen sicher weniger.
Darum, dass das Bewusstsein ist und zum Beispiel Thomas von Aquin hat ja gesagt, zum Beispiel Tiere haben keine Seele. Da verstehe ich die Kirche nicht, warum sie nicht eben dann diese Dinge berichtigt, beziehungsweise dazu ein Wort sagt, dass also viele Leute, die diesen Anstoß vielleicht nicht bekommen, die meinen, die nehmen das als Tatsache und sagen dann, ja, Tiere haben keine Seele, mit dem kann ich machen, was ich will, Hauptsache, ich kriege Geld dafür oder sonst irgendwas. Also mir geht es nur um das Bewusstsein. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen.
Gern geschehen.
Ja, und Herr schönen Reuter, Tag noch.
Dies war ein sehr schöner Aufhänger.
Ja, okay, danke.
Dankeschön, Herr Reuter, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Kommen wir jetzt zu Herrn Pott aus der Eifel.
Ja,
grüß Sie Gott.
Morgen. Und zwar geht es mir im Wesentlichen um, wir wohnen ja auf dem Dorf und hier sind Laufställe, wo so 40, 50 Milchkühe eingesperrt sind, die nie eine Wiese sehen und die jetzt im Frühjahr brüllen wie verrückt, weil sie natürlich die Sehnsucht nach draußen haben. Und ich frage mich, ob das so vertretbar ist, zumal diese Leute ja mehr Vieh halten, als sie auf ihrem eigenen Land ernähren können. Sie kaufen also Nahrungsmittel von der dritten Welt, die dort gebraucht werden. Und zum anderen die zweite Frage, wie stehen Sie dazu, dass im Grunde die Tiermast eine angesichts der Weltbevölkerungsernährung eine maßlose Verschwendung ist? Das wollte ich nur wissen. Es werden ja schließlich 7 Kalorien in ein Tier gefüttert, um eines herauszubekommen. Da denke ich, muss sich in Zukunft auch das Bewusstsein etwas ändern. Das waren meine Anliegen. Danke.
Ja. Also erstmal danke für die Frage. Die Laufställe sind grundsätzlich schon einmal eine sehr positive Entwicklung. Dass die Tiere werden ja da schon einmal sehr gut gehalten, haben eine gute Luft und sie fühlen sich ja sehr wohl.
Die Tiere auf die Warum brüllen die dann im Frühjahr tagelang? Weil die haben doch ein natürliches Bedürfnis, auf die Wiese zu kommen.
Das weiß ich nicht, ob sie das noch haben, weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind. Das kann auch andere Ursachen haben. Natürlich wäre es schöner, wenn sie auf der Wiese wären, aber dann geht es schon los mit der unterschiedlichen Futterqualität. Dann geht es los mit Parasiten, dann geht es los mit einem unwahrscheinlichen Arbeitsaufwand, die zweimal am Tag raus und rein zu treiben, die draußen zu hüten, auf entfernte Weiden zu bringen. Das geht nur noch, das ist faktisch im Normalfall nicht machbar. Das ist vielleicht noch auf Bergweiden möglich, aber wir brauchen bei der hohen Leistung brauchen wir eine gleiche Futterqualität und auch wenige Belastung durch irgendwelche Tiere draußen. Übrigens auch das Blauzungenvirus ist besonders durch die Gnitzen draußen dann vertreten. Die sind auch durch von dieser Krankheit mehr belastet und in den Ställen mehr geschützt. In Schweineställen zum Beispiel bringt man überhaupt nichts mehr raus, weil einfach die Gefahr der Infizierung mit solchen Erregern viel zu groß ist. Also das ist ein Kompromiss, der aber schon sehr gut ist, wenn die Tiere in einem Laufstall sind. Die andere Frage war mit der dritten Welt. Ich habe auch mir oft gedacht, oder jetzt auch, gestern haben wir diskutiert, wenn es so viel Milch gibt, ob man nicht einen Milchpulver machen könnte und dann in die dritten Länder runterfahren könnte. Wir kommen zu der Überzeugung, dass wir bei uns dieses Drittlandproblem nicht selber lösen können. Das müsste in den Drittländern selber gelöst werden, indem wir nicht die Rohstoffe ausbeuten, sondern die auf die fördern, dass sie ihre eigene Landwirtschaft entwickeln.
Das wäre natürlich optimal, wenn die Leute da bleiben könnten, anstatt hier rüber flüchten zu müssen, wenn man ihnen helfen würde, dass sie sich zu Hause ernähren können.
Ja,
das wäre optimal.
Das scheint mir machbarer zu sein. Aber dass wir unseren Konsumverhalten und unser Dasein hinterfragen müssen. Wir sind ja auch in einer leider sehr, immer wenn der Mensch relativ im Wohlstand lebt, dann geht ja der Geist leider sehr zurück. Wir müssen unser geistiges Denken auch völlig überdenken und auch wieder mehr anfangen zu beten, zu loben, zu danken. All diese christlichen Tugenden, die eigentlich Gott gesagt hat, dass wir es tun sollen. Dann geht was vorwärts.
Ja, mit ihrem Fleischkonsum bin ich eigentlich nicht so einverstanden. Ich kenne Leute, zum Beispiel unser Schwiegersohn, der ist seit 20 Jahren kein Fleisch. Und der ist körperlich so gut drauf, der macht Marathonläufe und sagt, ich werde noch nicht mal müde dabei. Man muss sich natürlich dann sehr bewusst mit Hülsenfrüchten und der ernähren, dass man Eiweiß genug hat. Aber es gibt Beweise dafür, dass man kein Fleisch haben muss, auch wenn man schwer arbeitet.
Danke.
Ja, das war's.
Dankeschön für dieses Abschlussstatement.
Ja, danke auch.
Herr Pott,
tschüss.
Auf Wiederhören. So, ein letzter Hörer, Herr Matthias, bitte.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Also, ich bin grundsätzlich erstmal sehr dankbar, dass diese Sendung gemacht wurde zu dem Thema, da ich es ähnlich wie der erste Anrufer immer wieder erfahren habe, dass Christen Tiere doch sehr als Sache sehen und sich gar nicht bewusst sind, dass Tiere auch zur Schöpfung gehören. Und es ist wirklich so von der Bibel her, dass ursprünglich unsere Nahrung eigentlich die pflanzliche war. Und dass die Erlaubnis zum Schlachten, kann man nachlesen, das war dann nach der Sintflut, da ist die Erlaubnis gegeben worden, aber mit einem Ja, aber. Und dessen sind wir uns also wirklich viel zu wenig bewusst. Das wollte ich dazu noch
sagen. Ja, danke schön. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören, Herr Matthias.
Adieu.
Ja, auf Wiederhören. Ja, Dr. Pilz, jetzt haben wir zum Schluss unserer Sendung ist noch ein eher auch heikles Thema aufgekommen, wenn der Mensch in der Verantwortung für die Geschöpfe Gottes, wenn wir darüber sprechen. Es kam die Frage auf, ob die Tiere eine Seele haben wie der Mensch. Meinen Sie nicht, Sie sagten nach Ihrer Meinung, haben Tiere eine Seele, aber meinen Sie nicht, dass man die Seele des Tieres, dass man das eher auch mit einem Instinkt, die Tiere haben, vergleichen könnte und dass eine Seele, die auch bewusst in Kontakt treten kann, mit Gott nicht doch eher im Menschen nur innewohnt? Herr Dr. Pilz?
Ja, ich habe gerade überlegt, weil der Instinkt, den Tiere noch mehr haben wie wir, den haben die Tiere teilweise noch mehr wie wir, das hat für mich nichts mit der Seele zu tun. Der Instinkt ist, dass man noch feinfühliger ist auf bestimmte Schwingungen und auch ich persönlich bin überzeugt davon, dass auch Erdstrahlen eine Rolle spielen und Tiere, es gibt ja solche, die so Strahlen flüchten und auch wieder Strahlen suchen und die spüren die Tiere noch besser. Das ist ein Instinkt, ein Feingefühl. Das andere ist die Seele. Und ich bin fest überzeugt, dass ein Tier eine Seele hat, genauso wie der Mensch. Empfinden Sie das nicht so?
Also nach der Definition, was wir Christen glauben, sagen wir, dass die Seele dem Menschen innewohnt. Was nicht heißt als Gegenzug, Tiere haben keine Seele, aber Seele anders definiert wie bei einem Menschen. Ja, Tierschutz, der Mensch in der Verantwortung für die Geschöpfe Gottes, das war unser Thema heute mit dem Veterinärdirektor im Veterinäramt, Landratsamt Amberg-Sulzbach. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich verabschieden von Ihnen, liebe Zuhörer, aber auch von Ihnen, Herr Pilz. Ich danke Ihnen, dass Sie uns für Sie diese Sendung zur Verfügung standen. Auf Wiederhören und alles Gute für Sie.
Danke, danke auch, dass ich hier sprechen durfte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann wenden Sie sich doch bitte an unseren CD-Dienst. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7520. Informationen zu Radio Horeb bekommen Sie bei unserem Hörerservice. Das ist die 0700 7525 7525. Die Sendung können Sie sich downloaden als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten, reich gesegneten Tag.